Malibu, Kalifornia, 24. bis 26. Mai 1989. Und dann plötzlich das. Als wär's das Selbstverständlichste der Welt. Saß man also an diesem 26. Mai 1989 auf einmal mitten in Los Angeles CA Beverly Hills, im ersten Stock von China Meisterkoch Mr. Chow, Chambre Separée, zusammen mit anderen 36 Special Guests beim Geburtstagsfest zum 63. von Sir Miles Dewey Davis Jr. dem Dritten, The Man with the Horn, fand sich ziemlich unvermittelt unter lauter Menschen von der Sorte Showbiz, die man bis heute nie, aber auch gar nie hätte persönlich kennenlernen können. Vom Hörensagen hingegen wusste man umso besser, mit wem man hier gerade beim Lobsteressen saß. Je höher der Marktwert, umso später das Stelldichein. Wir kamen pünktlich, 21 Uhr. Ziemlich perplex stand hingegen bereits Miles Tourmanager Gordon Meltzer, korrekt im Türrahmen eingemittet. Sein Staunen wird später zu erläutern sein. Mit hochrot von der kalifornischen Sonne verbrannter Frau, im minimalen Oberkleid, war auch schon der oberste Manager aller Miles Davis Belange, Peter Schuchert, zugegen. Ansonsten vor allem eine Handvoll Verantwortlicher von Warner Brothers, unter ihnen kein geringerer als Tommy Lee Puma, seines Zeichens Vizedirektor der Plattenfirma, die Miles Davis seit 4 Jahren unter Vertrag hat. Ehrfürchtig stand man vorläufig um den Tisch und versuchte sich im Smalltalk. Nice to meet you. To have you with us. To talk to you. Aha, journalist from Europe. Sounds interesting. Eine gute Stunde ging das so, mit Champagner befeuchtet. Nur an der überhellen Beleuchtung und dem anwesenden Kamerateam war eigentlich abzulesen, dass es sich hier um einen besonderen Anlass handeln musste. An der Decke klebten Luftballons, gelbe und dunkelblaue, die Farben der Lakers, des Basketballclubs, der gestern gerade Meister wurde, also wohl Schmuck vom Vortag. Und dann Totenstille. 22.05 Uhr. Miles Davis war gekommen. In a silent way. Schwarze Hose, schwarzes T-Shirt, darüber ein breitschulteriges, knielanges Jackett aus Leinen, in einem zu seiner Hautfarbe unheimlich kontrastierenden Violettblau. Alles klar, er war der Schönste. The Prince of the Darkness. Happy Birthday. 2 Herren allerdings kamen noch später mit Begleitung. Lionel Richie zuerst. Und dann, zu guter Letzt, wohl der größte Zeitgenosse der Musikindustrie, Quincy Jones. Herzlichst umarmten sich Miles und derselbe, so dass man unterstellen mochte, es ereigne sich hier symbolisch die explosivste Fusion aller Zeiten zwischen Rock und Jazz. Mir ist inzwischen auch eher schleierhaft, welcher Art die Energien waren, mit denen sich der Journalist schließlich quasi ins Zentrum der gesellschaftlichen Intimität eines Miles Davis katapultiert fand, der von Schreibern im Allgemeinen nicht eben viel hält, von Weißen im Besonderen schon gar nicht. Die nämlich mit ihren Artikeln meist nur demonstrieren wollen, how many words they know. Mit guten Worten und Miles geht eh nichts, solange man ihm nicht gegenüber sitzt. Was nicht tönt oder zumindest metallisch klingelt, gilt seinen hierarchisch übereinander geschichteten Managern so viel wie gar nichts. Also bleibt Miles dem profanen Zugriff entrückt. Miles in the sky. Aber irgendwie hatte man Ende Februar dieses Jahres auf der Du-Redaktion den Wunsch formuliert, man möchte für den Sommer eine Spezialausgabe über eben diesen Miles Davis machen. Eine höchst lapidare Absichtserklärung mit satanischen Folgen. Aber auch einem apotheotischen Finale. We want Miles. Erst einmal zum Entscheid geronnen, galt es nun, das schöne Ansinnen gegen eine ungeheuerliche Wucht von Gerüchten über das gesundheitliche Befinden von Miles aufrechtzuerhalten. Insbesondere in der BRD war von lebensbedrohlicher Erkrankung des Musikers die Rede. Die Münchner Abendzeitung posaunte in großen Lettern von höchstwahrscheinlicher AIDS-Infektion. Miles liege in einer Klinik in Santa Monica im Sterben. Ein sonst mitnichten der seichten Presse zugeneigter Jazzkritiker Deutschlands hatte schon Spekulationen vernommen, wonach Miles Davis bereits verstorben sein sollte. Man dessen Tod aber noch bis zum Erscheinen seiner letzten LP, Amandla, geheim halten wolle. Sogar Ian Carr, selbst Jazzmusiker und Miles Davis Biograf, ließ sich durch solche Gerüchte beunruhigen. Denn im Fall von Miles Davis hatten Gerüchte zeitlebens eine ganz besondere Bedeutung. So zahlreich sie auch waren, es steckte meist ein gutes Stück Wahrheit drin. Leider, das beschäftigt mich. Ich hoffe, es sei diesmal nichts dran. Recherchieren in diesem Abgrund von Vermutungen und fiesesten Unterstellungen hat sich bald einmal als sinnlos erwiesen. Die Verantwortlichen von Warner Brothers wussten selbstverständlich von nichts. Terry Williams, die Medienfrau von Miles Davis in New York, sprach von bester Gesundheit. Miles starrte dieser Tage in Big Apple seine Tour 89. Und Monsieur Montreux, Claude Nobs, war zur Sache nicht zu sprechen. Ich bin ein naher Freund von Miles und will mich also nicht über Privates äußern. Circle in the round. Es war Mitte März. Sollte es in der Tat stimmen, dass Miles bald auf Tournee gehen wollte, musste davon zumindest in den Musikzeitschriften der USA irgendwie die Rede sein. Tatsächlich machte ein Kollege in New York für April einige Miles Davis Tourdaten ausfindig. 2. April Lissabon, 4. bis 10. April Rom, Brescia, Udine, Milano. Dann 12. April Montpellier, 14. April Bordeaux, 18. April Manchester und am 21. in Cardiff, Wales. Ein solcher Toureinstieg jedenfalls war einem todkranken Musiker im Pensionsalter bei aller Medizin nicht zuzumuten. Und dass Miles zuerst gerade einmal Europa mit seiner neuesten Tournee beglücken sollte, war auch ein gutes Omen. Get up with it. Am 4. April telefoniere ich mit der Kulturjournalistin einer Stadtzeitung Lissabons. Gab Miles Davis ein Konzert bei euch? Und wie? Erzählte die Journalistin. Er hat 2 volle Stunden gespielt im total ausverkauften Kolosseum. Mehr oder minder das gleiche Programm wie im Herbst in Spanien rund um Tutu, aber mit teilweise neuer Besetzung. Na also, miles ahead. Die neue Besetzung? Kenny Garrett Saxes, Kai Agagi Keyboards, Foley McCreary Guitar, Benny Ritfield Bass und Ricky Wellman Drums. Dass Miles seine Europatournee wieder in den Breitengraden aufnimmt, in denen ihn vor einem halben Jahr eine Lungenentzündung von der Bühne raffte, signalisiert wohl nicht zuletzt seinen legendären, unbändigen Willen. Seine Lust auch, im aktuellen Musikzirkus immer wieder ganz vorne mittun zu können. Und dann seine ganz besondere Liebe zu Europa. I love Europeans, especially French and Italian people. Miles sempre più in alto, titelte die Repubblica in ihrer Sonntagsausgabe vom 9. April nach Miles Davis Konzert in Rom. Ausverkauft. Der Kritiker ist verblüfft über die kreative Präsenz des Heroen, der dominant über 40 Jahre Jazzgeschichte gemacht hat. Und irgendwie wirke Miles zugänglicher, freundlicher als in anderen Jahren, habe sich spontan bereit erklärt, für die Fernsehstation Rai eine exklusive Studio-Session zu geben. Ich wittere Morgenluft. Miles scheint sich, ohne etwas davon zu wissen, dem Du-Vorhaben förmlich zu nähern. Miles Davis in Italien und eine Natur im vollen Frühlingsrausch, eine durchaus angenehme Wochenendperspektive. Platzreservation per Telefon. Milano am 10. April ist ausverkauft. Miles spielt hier im kleinen Teatro Orfeo, entsprechend teuer die Plätze, 65.000 Lire. Bleibt am ebenselben Sonntag Brescia, 21 Uhr, im Palazzetto dello Sport, zum halben Preis. Die Eisenbahn macht's möglich, Miles Davis wird zur journalistischen Realität. Eigentlich hatte man im Sinn, sich schreibend möglichst nicht am geplanten Opus zu beteiligen, stattdessen in aller Welt die besten Schreiber zur Sache, die intimsten Kenner von Miles Davis für Du zu gewinnen. Rundum Begeisterung und fast nur Zusagen. Und also kann, ohne falsche Koketterie, festgestellt sein, dass an diesem 9. April im Zug Amsterdam-Basel-Milano von den am Du-Heft beteiligten Schreibern derjenige einer möglichen Begegnung mit Miles Davis entgegenfuhr, der nicht unnötig mit Sachkenntnis belastet war. Tutu für den Walkman und ein bisschen was aus der Frühzeit. The Most Important Recordings of Charlie Parker, Boss Bird, Volume 2. Und zur Lektüre, Ian Carr's Miles Davis, eine kritische Biografie. Knappe 6 Stunden Zugfahrt. Der Palazzetto dello Sport liegt an der Peripherie der Stadt Brescia. Der Himmel ist tief und dunkel verhangen. Die Nacht kommt heute früh. Von allen Seiten strömen die Ragazzi herbei. Aber auch auffallen viele jung und smart gebliebene 40er und einzelne Damen und Herren aus den Prestige- und Blue-Note-Tagen. Ein heterogenes Publikum auf jeden Fall, aber zahlreich. Kurz vor 21 Uhr sind im hufeisenförmig bestuhlten Saal nur noch einige Plätze frei, die kaum mehr Sicht auf die Bühne garantieren. In fahlem Licht lauert eine gigantische Soundküche auf den ersten Ton. Einige Techniker mimen noch den letzten Griff. Aber von Miles Davis, auch eine halbe Stunde später, noch keine Spur. Dann, gegen 21.45 Uhr marschiert ein Dutzend gestiefelter Carabinieri im Zwischenraum zwischen Publikum und Bühne auf. Ein schrilles Pfeifkonzert hebt an. Vereinzelte Miles-Rufe. Und dann, plötzlich, geht im Saal das Licht weg. Vorne steigt Rauch. Die Scheinwerfer in grellen Farben gehen an. Leise säuselt und winselt das Keyboard, dann haut sich mit voller Wucht das Schlagzeug in den Rhythmus und endlich die unverkennbar gedämpfte Trompete des Miles Davis. Thomas. Zum Teufel mit den Gerüchten. Hier geht er, auf und ab, schwarz gekleidet, Schuhe, breiter Gurt und ein weites, kurzes Jackett, üppigst mit Silber beschlagen. Hinkt ein wenig in seinen dicksohligen Gautier-Schuhen, aber lebt und spielt wie eh und je und hebt die linke Hand zum Gruß und lächelt. Miles smiles. Der Kerl scheint drauf zu sein wie nie zuvor, geht auf und ab und hin und her, bückt sich in bekannter Manier, das Horn zwischen den Knien und bläst, was seine Lippen halten. 3 Schritte rückwärts, winkt unauffällig Foley McCreary, dem neuen Gitarristen, geht ihm entgegen. Choreografisch perfekt kommt man im Zentrum der Bühne zusammen. Miles wirft Foley seinen linken Arm über die Schultern, die rechte an der Trompete und verwickelt ihn in ein rasendes Duell. Und wieder Rückzug. Der Meister zirkelt in Richtung Keyboards, tut darauf salopp einige Akkorde, trinkt einen Becher voll Wasser. So geht das pausenlos. Perfect way. Jetzt muss der Saxophonist Kenny Garrett zum dialogischen Spiel zur Mitte. Irgendetwas will Miles nicht passen. Garrett wird in die Schranken gewiesen. Und dann der große Moment für die Ragazzi. Time after time, ein Jauchzen geht durch den Saal. Endlos gibt Miles den Kids die Schnulze von Cyndi Lauper. Immer unterwegs. Wie Rilkes Panther. Dem jungen Bassisten Benny Reedfeld lässt Miles an diesem Abend im Stück Full Nelson das legendäre erste große Solo, das so manchem Musiker an seiner Seite zum symbolischen Einstand wurde. Miles scheint damit immer wieder den Initialritus zu wiederholen, mit dem ihm selbst vor über 40 Jahren Charlie Parker die entscheidende Ortung im Quintett angelegt hat. Nach satten 2 Stunden ist der Spuk zu Ende. Licht im Saal, Miles ist weg. Der Journalist hat also Miles Davis gesehen und in der Folge den Wunsch verspürt, diesen persönlich kennenzulernen. Vergleichbare Wünsche sind einigermaßen folgenlos zu hegen, aber umso fataler, wenn man damit ernst macht. Man gerät in der Folge bei einem Kaliber wie Miles Davis unweigerlich in ein temporeiches Spannungsfeld, wie es allenfalls den Blues charakterisiert, mit seinen besonderen Reibungen zwischen den verschiedenen harmonischen Ebenen. Und den Rhythmus bestimmen andere, im besten Fall Miles, meist aber seine Statthalter. Kind of Blue. In Brescia war schnell mal ausgeträumt. Am imposanten Spalier der Carabinieri kam ich zwar glatt vorbei, fand backstage mühelos Miles Kabine, aber dann stand hier in türfüllender Pose der schon genannte leicht übergewichtige Herr, den ich später als Tourmanager Gordon Meltzer kennenlernen sollte. Er war an diesem Abend nicht zu passieren, obwohl ich Miles Davis mit keinerlei boring questions und auch nicht mit Blitzlicht malträtieren wollte, ihm aber gerne unsere Idee vorgestellt hätte. Meltzer jedoch wollte wissen, dass ich heute besser nicht mit Miles rede. Das Du und eine Visitenkarte nahm er freundlicherweise entgegen und versprach's dem Chief zu übergeben. In Milano versuchte ich es über die Promotoren der Italienkonzerte d'Alessandro und Galli. Nichts zu machen. Miles Wünsche keine Pressetermine, Interviews schon gar nicht. Yes, yes, no, no. Yes, no, no. Yes, yes. So habe Charlie Parker einst die Musik und insbesondere den Jazz beschrieben, sagt Jill Evans. Ob Bird damit eine ganz spezielle Struktur und Linienführung des Jazz meinte oder eher das dialogische Prinzip dieser Art Musik sei dahingestellt. Dem Journalisten, der in immer neuen Anläufen die Annäherung an den Giganten Miles Davis probte, ist Parkers Charakterisierung zunehmend zum dramatischen Basso Continuo geworden. Und es interessierte ihn einstweilen brennend, ob am Ende eher ein No oder ein Yes zu erwarten war. Yes. In der Zwischenzeit hatte Ian Carr, der seit einiger Zeit an einer großen Miles-Geschichte für BBC arbeitet, die Zusage für ein Interview mit dem hochverehrten Trompeter bekommen. Der Journalist aus Zürich hätte sich in seinem Schlepptau den Miles Davis mal von näher besehen können. Hätte er. Wenn dann nicht zwei Wochen später, wie üblich und häufig bei Miles Davis, das versprochene Interview wieder abgesagt worden wäre. No. Letzter Versuch diesseits des großen Teiches. Manchester, 19. und 20. April. Das erste Konzert im berühmten hiesigen Musikpalast Apollo Theater war ausverkauft, was die Gemini Productions veranlasste, gleich ein zweites nachzuschieben. Miles agreed. Und mir war also ein zusätzlicher Tag Aufsässigkeit gegönnt. Gemini-Promoter Anthony Wood war ganz zuversichtlich. Ein kurzes Gespräch mit Miles sollte möglich sein. Er ist im Moment bester Laune. Telefoniere ihm doch einfach ins Hotel. Er ist im Hotel Portland. Yes. Da ist ja noch ein anderer ziemlich blauäugig, dachte ich. Hängte mich aber gleich ans Telefon. Portland Hotel, good afternoon. Könnten Sie mich wohl mit einem gewissen Herrn Miles Davis verbinden? Just a moment. Ich ließ arg lange klingeln. Denkst du wohl, Miles Davis himself nimmt ab? Knack. Und dann ein Räuspern und Raunzen im Ohr, das irgendwie nach Hello klang. I'm sorry, ist da Miles Davis?
Yes, it's me. What do you want?
Wohl eher babbelnd versuchte ich zu erklären, was man im Sinn hatte. Journalist, weit hergereist, Kulturmagazin und Spezialnummer und...
And what do you want me to do for that magazine?
Nun, am liebsten würde ich Sie einfach mal treffen, um Ihnen unser Heft vorzustellen.
Okay. See you after the show.
Knack. Yes. No. Das Konzert war großartig, das Publikum noch einiges heiterer als in Brescia. An diesem Abend kam vor allem der Saxophonist Kenny Garrett zum Zug. Mehr als in Italien waren hier ältere Herren anmarschiert vom Typus Jazzer der weißen Schule. Aber nach der Show ging nichts mehr. Ich blieb in der Fangemeinde hängen. Miles sei bereits zurück ins Hotel gefahren. Taxi. Hotel Portland. Quiet Nights. Der Dreh mit dem Telefon spielt nicht mehr. Yes. Zwei halbe Tage hing ich dann noch in der Portland-Lobby herum. Alte Bekannte tauchten auf, etwa Gordon Meltzer. Und dann ist mir all die Zeit insbesondere ein junger, großgewachsener Schwarzer mit Rasterlocken aufgefallen, der irgendwie einen besseren Zugang zu Miles zu haben schien als alle sonst um ihn herum schwirrenden Personen. Ihm habe ich mich vorgestellt, ein Du gezeigt und ihn gebeten, Miles dieses bei Gelegenheit zuzuschieben. »Er sei Mike«, lachte dieser, »Miles persönlicher Assistent, was immer das sein mochte.« Andern Tags, als sich die Miles-Davis-Truppe bereits zur Abfahrt Richtung Cardiff fertig macht, die Butler vom Portland-Hotel mindestens 50 Gepäckstücke zum Ausgang karren und ich die letzte Chance verfliegen sehe, kommt Mike auf mich zu und sagt, »Mark, Miles wants to see you. He likes your magazine. I think he would like to be in it.« Yes. Ab in den Lift. Vierter Stock, Suite 415. Und im Aufzug steht plötzlich noch ein Dritter, Gordon Meltzer. Er hat mitbekommen, dass der Chief zur Audienz empfängt und fragt Mike ganz schüchtern, denkst du, er wird kurz mit mir reden? Staunen meinerseits und wenig später erst recht, als Meltzer wie ein geschlagener Hund wieder abgeht. Miles hat für ihn keine Zeit. Steht auf einmal vor mir.
Hi, Mark. Sit down.
Den trockenen, satten Handschlag wird man so schnell nicht vergessen. Und erst die wunderbaren Augen. Hat dir meine Show gefallen? Sicher. Und übrigens ein herrlicher Ort, dieses Apollo-Art-Deko-Theater, sage ich. Miles lacht laut heraus und ruft Mike im Nebenraum zu.
Hast du gehört? Dem Kerl gefällt das Apollo.
War wohl eher schief, vom Theater zu reden, wo Miles nach dem Konzert fragt.
Okay, ihr macht eine schöne Zeitschrift. Was soll ich dafür tun? Zeichnungen?
Ob man dafür auch etwas zahlen würde, will Miles mit heimtückischem Schalk in seinen Augen wissen. Sicher, sage ich. Und wohl auch für einen Vorabdruck aus seiner Autobiografie. Am schönsten wäre, wenn wir ihn in New York oder Los Angeles besuchen könnten. Miles streckt mir seinen Tourneeplan entgegen.
Da siehst du, wann ich frei bin. Setz dich mit Terry Williams in Verbindung. Sie kann dir dann den endgültigen Termin bekannt geben.
Der Journalist bedankt sich, kann eigentlich nur dürftig fassen, was gerade war.
See you.
No. No. No, no. Es wirkten sich in der Folge selbstverständlich noch einige extensive Phrasen der Verweigerung in das mittlerweile etwas gar harmonische Improvisationsgefüge dieser Annäherung an den Howard Hughes des Jazz, so dass der Journalist erst eigentlich im Nachhinein so richtig valutieren konnte, welchen Stellenwert seine viertelstündige Privataudienz im Portland von Manchester in Tat und Wahrheit hatte. Gut und gern 50-mal ging es noch mit Terry Williams hin und her. Vor allem hin. Und 10 Tage vor der redaktionellen Deadline schien alles verloren. Miles sei wieder einmal im Spital, unterziehe sich erneut einer Operation seiner Stimmbänder. Seit 1957 ließ sich Miles regelmäßig Polypen von denselben entfernen. No. Der Mann war ein Leben lang eine einzige Überraschung. Und ist es immer noch. 17. Mai. Ein in der Diktion verblüffendes Fax von der Terry Williams Agency New York. Miles is leaning toward doing the interview on Wednesday, May 24. Yes? 18. Mai. Fax Nummer 2. This is to confirm that your interview with Miles Davis will take place at the address below at 2 o'clock p.m. on Wednesday, May 24. Das wäre dann wohl als Zusage zu interpretieren. Und also stehen wir nach einem ordentlichen bisschen Fliegen und Autofahren an diesem 24. Mai um 1.55 Uhr vor Miles typischer West Coast Villa am Pacific Coast Highway in Malibu, Kalifornien, direkt am Meer. Letzte Sekunden der Irritation. Der aus Hamburg angereiste Kollege Ralf Quinke, der den fotografischen Teil der Reportage bewältigt und mit Fachwissen sekundiert, weiß von Journalisten, die trotz schriftlicher Interviewzusagen Tage vor verschlossener Tür standen. Es wirkt hier aber alles überraschend zugänglich. Kein überhohes Gemäuer, kein Stacheldraht und keine extravagante Überwachungs- und Empfangselektronik, stattdessen ein niedliches barockes Glöcklein, das ich zweimal zart anschlage. Es regt sich gar nichts. Ein Boxsack wartet in der gleißenden Mittagssonne auf Schläge und der Basketballkorb hat wohl auch längere Zeit keinen Ball mehr geschluckt. Das Glöcklein zum dritten. Punkt 2 Uhr PM. Die Holztür öffnet sich. Nicht Miles, sondern sein Neffe Vince Wilburn empfängt. Aber Onkel Miles ist auch zugegen. Sitzt weit hinten im großen Living Room in einem hellen Korbsessel an seinem drahtlosen Telefon. Stimme kann man schwerlich nennen, was da in den Hörer tönt. Zu Hause bei Jazzrebell Miles Davis. Kein Sound im Raum. Ein leises Meeresrauschen. Und den Gästen hängt hinter der Tür zum Empfang gleich eine gigantische, bemalte Leinwand freischwebend vom ersten Stock hier vors Gesicht. Eine Art karibisch-indianisch adaptierter Kandinsky. Überhaupt ist Malerei, wohin das Auge schaut. Der Flügel, gerade daneben, wirkt arg im Abseits. Miles erhebt sich, kommt langsam auf uns zu. Die Session kann beginnen. Lächelt er? Oder wie oder was? Der erste alles bestimmende Takt, schießt es mir in den Kopf. Wie oft in Biografien, Artikeln und aus Voten von Musikern, die mit Miles spielten, habe ich all die Zeit nun vernommen, im ersten Takt, sei im Studio oder auf der Bühne, mit diesem großartigen Künstler jeweils das Gelingen oder Scheitern gesetzt. Das erste Wort? Die erste Frage? Meint das Riesengemälde über unseren Köpfen, dass Sir Miles Davis nun in erster Linie als Kunstmaler angesprochen sein will? Oder ganz im Gegenteil? Einen einzigen Ton wohl, da Miles nicht passen wollte, tat der Saxophonist Kenny Garrett in Brescia und hatte für diesen Abend ausgespielt. Aber dann steht dieser Miles plötzlich so nahe vor uns, absolut beiläufig, grüßt, hi, sein fester Handdruck, schaut dir so präzis und eindringlich in die Augen, dass alles Hadern und Sinnieren unverzüglich verfliegt. Was zählt, ist hier und jetzt. Und how are you? Den ersten Takt hat er gesetzt und ist von einer überwältigenden Freundlichkeit. Man spricht von der Malerei. Dieses Gemälde habe ich ziemlich gerne, sagt er, zeigt auf das erwähnte Opus gleich beim Eingang. Ein ähnliches habe er gerade Quincy Jones verkauft für 20.000 US-Dollar. Ein schönes Bild. Gefällt mir auch. Erinnere an Wassily Kandinsky, meine ich. Right, so Miles. Der ist mir sehr nahe. Aber meine Farben sind besser. Stärker. Natürlich, es seien schon vorwiegend die europäischen Maler, die ihm gefielen. Picasso, of course. Dann allerdings zeigt er auf ein arg dilettantisches Gepinsel, ein blau-moves Nichts mit Hang zum Konstruktiven. Von einem gewissen Leonard oder Lorenzo sei das Bild ein Geschenk. Am Boden hinter dem schwarzen Flügel stehen angelehnt an die Wand zwei herrliche Pastellkreidezeichnungen mit spanischen Motiven. Ein Torero in Pose und ein Stierkopf. Sketches of Spain. Miles scheint zu freuen, dass sich die Journalisten vom Kulturmagazin für seine Malerei interessieren. Könnte er sich vorstellen, ein nächstes Leben ganz dieser Kunst zu widmen? Nein, ich weiß nicht. Mag sein, sagt Miles. Ich bin Musiker, that's it. Aber in letzter Zeit habe er doch öfter mal auch ganz öffentlich auf andere Sparten gesetzt. Tutu beziehe klar politisch Stellung für die Schwarzen Südafrikas. Dann habe er sich in einer Miami Vice-Folge als Schauspieler versucht und jüngst in München doch schön prominent seine Malerei präsentiert. Klar, er habe ab und an mal Lust auf etwas anderes. Aber ich bin nicht Sting. Der macht alles und sogar sehr gut. Ich mag Sting. Er ist anders. Und vor allem kein Amerikaner, nicht so prätentiös wie all die Leute hier, so Miles. You know what I mean? Er ist dauernd unterwegs. Und wenn er sich mal setzt, ist das ein einziges Lauern, wie auf der Bühne. Aber man fühlt sich in keiner Weise gedrängt. Es ist nicht nervös-neurotische Unruhe, die ihn treibt, vielmehr zentrierte kreative Neugier, die im Raum durchaus ein Klima schafft, das einem wohltut. Jill Evans hat einmal kurz vor seinem Tod gesagt, er habe keinen anderen Menschen gekannt, der wie Miles Davis seine ganzen Fähigkeiten, Interessen und konkreten Vorstellungen so total fokussiert umsetzen konnte. Das glaubt man irgendwie zu spüren. Es ist um ihn bei aller Spannung eine ungewöhnliche Gelassenheit. Jetzt geht er quer durch seinen wohl 100 Quadratmeter großen Wohnraum, westwärts Richtung Meer, durch eine riesige Fensterwand abgeschlossen, zieht aus einer Ecke eine gerollte Leinwand, eines seiner neueren Werke, und rollt es auf einem großzügigen quadratischen Glastisch aus, der vielleicht einmal als Esstisch gedacht war, nun aber sichtbar zum Werkplatz des malenden Trompeters avanciert ist. »Das habe ich in diesen Tagen gemalt«, sagt er, lehnt sich über das ausgebreitete Bild und setzt die linke Hand, mit der er sich abstützt, nicht etwa fein säuberlich neben die noch nicht ganz trockene Malerei, sondern mit Lust und Gewicht mitten darin ab. und fährt mit der rechten offenen Handfläche nicht minder genüsslich über das Gemälde, streichelt die zarten und fragmentarischen Gesichter, die hier wie eingepfercht in einem Netz von Diagonalen stecken. Siehst du die Gesichter? Wo die Diagonalen zusammenlaufen, sind Konturen eines Sportwagens zu erkennen. Fragt der Journalist, ist das dein Ferrari Testarossa? Miles schüttelt den Kopf. Das ist eine Corvette. Ach so. Alle Arten und Farben, Öl, Pastell, Acryl, liegen dem einen Tischrand entlang versammelt. Pinsel breit und schmal und gar ein richtiger Flachmalerbesen. Er mische sich gewisse Farben mit Pulvern selbst, sagt Miles. Neffe Vince muss noch ein Opus aus dem oberen Stock herbeischaffen. Ein farblich überraschend unaufdringliches, viel beige und bleiches Gelb, harmonisch arrangierte Chiffren. Für Farben und Formen, ohne Zweifel, hat Miles viel Sinn. Jill Evans hatte einst gesagt, Miles sei nicht zuletzt durch seine Malerei von den Drogen weggekommen. Auf jeden Fall weiß Miles Davis ganz genau, was er braucht, um im rauen Wind der erbarmungslosen Industrie von Showbiz und Musik durch alle Wechsel und Stilsprünge hindurch der zu bleiben, der er sein will. Ein Künstler, der nur eine Verantwortung kennt, die Verantwortung sich selbst gegenüber. Dieses Haus hier, direkt am Meer, eine üppige Vegetation, die reinste Farbenpracht, und im Innern ein fantastisches Tohuwabohu der Ablenkung, ein Hort für Spiel und Ruhe. Dies alles macht ihn aus. Miles Davis, Sorcerer. Und wo bleibt die Musik? Eine ganz kommune Gitarre steht herum. Der Flügel beim Eingang wirkt nicht sonderlich überlastet. Ein einziges Blatt mit 4 Akkorden steht im Notenhalter. Hatte mir eigentlich gedacht, hier eine Vitrine mit einer Batterie Hörner in Reih und Glied vorzufinden, die grüne Trompete und die schwarze und die rote und ein paar alte mit dem weltberühmten eingravierten Schriftzug Miles Davis auf Hochglanz poliert. Ganze 2 Trompeten sind hingegen anzutreffen. Und auch eher zufällig, da sie schön integriert im allgemeinen Hausrat darben. Das rote Horn liegt auf dem Tresen, der die offene Küche vom Wohnraum trennt, halb unter Briefpost versteckt zwischen leeren Cola-Büchsen, einer Bodylotion und irgendwelchen Frühstücksflockenschachteln. Das Mundstück leicht verbogen. Die schwarze Trompete etwas auf Distanz bei mannshohen Cheminée. Keine Spur von Theorie um diese beiden Instrumente, geschweige denn ein Mythos. Das Horn ist sein Medium. So what? Aber der Unterschied, tonal oder technisch oder wie auch immer zwischen diesen, ist doch wohl ein delikater. Auch daneben, sagt Miles. Die rote ist die schnellere. Und ersetzt wird ein Horn schlicht und einfach, wenn es nicht mehr tut. Man weiß, dass Miles kaum übt. Allenfalls ab und zu ein lang anhaltendes tiefes F bläst. Aber wie hält er sich auf dem Laufenden? Er, der auch heute noch den Ehrgeiz hat, mit den akuten musikalischen Strömungen mitzuhalten, seine Musik immer neu voranzutreiben. Nichts scheint Miles so sehr verpönt zu sein wie Stillstand. »Es passiert alles in meinem Kopf«, sagt er, und greift sich mit beiden Händen an die Stirne, kneift die Augen zu und wiederholt, leiser, aber eindringlicher, »It's all in my head«. Day and night. Und rundherum sei eine Welt voller Musik. Es sei also eigentlich unmöglich, Musik zu produzieren. Vielmehr sei man entweder in oder eben außerhalb der Musik. Darum könne er auch nicht einzelne Musiker, Charlie Parker oder Jill Evans oder James Brown, als seine wichtigsten Bezugspunkte bezeichnen. Es sei schlicht alles wichtig, was sich musikalisch ereignet. Es ist wie eine Osmose. Ich nehme auf, was mir gut erscheint, oft unbewusst. Alte Sachen erfahren dadurch neue Formulierungen, und Neues wird mit Altem konfrontiert. Herrlich an unserer Zeit sei diese Gleichzeitigkeit der verschiedensten musikalischen Einflüsse. Fragt sich nur, was man daraus macht, so Miles. Ich liebe Sly Stone, Marvin Gaye, Jimi Hendrix, aber auch Prince, seine Attitüden und sein Gitarrenspiel, aber auch der Gospel ist wichtig. It's all music. Da müsse er mitgehen, sonst sei er tot. Was war? Das war damals richtig. Wenn zum Beispiel ein Wynton Marsalis, der ein perfekter Trompetenspieler sei, wie einst Fats Navarro oder Clifford Brown, die alten Sachen spielen wolle, dann sei das seine Angelegenheit. Mich interessiert das nicht. Du kannst nicht zweimal sagen, ich liebe dich. Du musst es sagen, wenn du so fühlst. Und wenn ich eine Ballade spiele, dann steckt da schlicht alles von mir drin. Miles relativiert darum auch die Bedeutung von Einspielungen, LPs und CDs. Die hätten für ihn nur die Funktion eines Fahrplans. Auf der Bühne könne sich von Auftritt zu Auftritt alles ändern. Kürzlich habe ihn Dizzy Gillespie angerufen und sich für ein portables Mikrofon interessiert, wie er es in Konzerten an seiner Trompete habe. Und Miles freut sich. Es ist doch herrlich, wenn nun auch Dizzy entdeckt, wie wichtig es ist, sich auf der Bühne frei bewegen zu können. Du hörst den Sound nicht überall gleich. Mehr noch als Schwarze hätten weiße Musiker Mühe mit dem Wechseln der stilistischen oder modalen Spielart. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, sagt Miles, aber ich spüre es. Ich höre sofort, ob es sich um einen weißen oder schwarzen Musiker handelt. Vielleicht orientieren sich die Weißen zu sehr am Prinzip der perfekten Spielweise. Es war eigentlich Jill Evans, der mich darauf aufmerksam machte. Wenn ich mit einem Kerl einfach nicht mehr weiterkam, sagte Jill zu mir, er ist ein Weißer. Da war zum Beispiel John Scofield, ein fantastischer Gitarrist. Doch wenn er mal etwas 4-5 Mal gespielt hatte, dann war das zwar perfekt, aber irgendwie auch aus und vorbei. Miles meint, das sei wohl der Grund, warum er weißen Musikern im gemeinsamen Spiel sehr gut und gerne folgen könne, aber eigentlich nie die Lust verspüre, über sie hinaus zu drängen, to play over them. Gibt es denn überhaupt einen weißen Kollegen, der sich jeder Interpretationsweise näherte, die er für typisch schwarz hält? Am ehesten Joe Sevinul an den Keyboards, sagt Miles. But he's white. Und Keith Jarrett? Er geht doch agil mit verschiedensten Spielweisen um. Schon, so Miles. Keith adaptiert sehr geschickt. Aber seine Phrasierungen sind weiß. Und er hat Angst vor Stilwechseln. Ein überraschendes Verdikt des Meisters. Würde er den Weißen aber zumindest attestieren, dass sie als Zuhörer seiner Musik dem Jazz vielleicht überhaupt früher als viele Schwarze Beachtung schenkten? Die Europäer ganz bestimmt. 1957 in Paris, das war eine meiner besten Zeiten. Da waren wir plötzlich wer, während man uns an unserer West Coast noch gar nicht richtig wahrnahm. Miles schmunzelte vor sich hin. Juliette Gréco und all die Leute. Ich wollte immer einmal mit ihr ausgehen, aber sie redete dauernd von diesem Existenzialismus. Was ist das überhaupt? Der Mensch sei eigentlich nach dieser Philosophie ein Nichts, brutal in eine Welt geschleudert. Und er müsse sich da in einer Art dauernder Schöpfung immer neu entwerfen, neu setzen, um überhaupt eine Existenzberechtigung zu haben, versuche ich Miles zu erklären. Das soll also Existenzialismus sein? Shit, tönt ja ganz nach meiner Philosophie, lacht er. Die haben mich wohl kopiert. 3 Stunden später sitzen wir immer noch bei Miles zu Hause. Eine kreatürliche Dynamik ist in allem. Mit viel physischer Präsenz tut Miles vorweg, was ihm behagt. Und er ist von einer heiteren Ehrlichkeit. Lässt den fragenden Journalisten ab und zu sehr gern ein wenig hängen, wenn ihn eine Frage nervt. I'll be back. Widmet sich dafür wieder einige Zeit mit närrischer Lust an seiner eigenen Inszenierung dem Fotografen, spielt Gitarre, posiert mit der roten Trompete im Gautier-Jackett und aufgestecktem Malteser-Heilsorden, zieht sich die Boxhandschuhe über und bedient vor dem Haus den müden Sack mit einigen gezielten Schlägen, isst in der Küche Melone. Jetzt will er aber wieder reden. Der Schreiberling soll auch was haben. »Some other questions?« Sagt, er habe übrigens gerade seine Autobiografie fertiggestellt. 1 Jahr Arbeit. Neffe Vince muss mal wieder rennen. Und stolz zeigt Miles einen prallvollen Ordner mit 635 Seiten Manuskript. Das soll im September beim New Yorker Verlag Simon & Schuster herauskommen. Jetzt hat er vor, zu zeichnen. Greift zu Papier und Designerstiften, macht geschwind einige Striche und streckt mir das Resultat entgegen.
It's a saxophonist. Looks like a penis.
Nur einmal scheint sein Good Mood zu verfliegen. Wirkt er plötzlich verletzt. Unheimlich traurig auch. Und seine Stimme, die ohnehin durch all die Eingriffe an seinen Stimmbändern jeden Klang verloren hat, wirkt noch gepresster. Ich habe ihn nach seiner vierten Frau gefragt, Cicely Tyson, mit der er 7 Jahre zusammen war. Eine Freundin seit über 20 Jahren. Seid ihr endgültig getrennt?
It's finished, sagt Miles.
Und in seinen Augen blitzt jetzt ganz schnell etwas auf von dem, was diesen Menschen wohl in Bedrängnis grenzenlos furios machen kann. Wer Miles verletzt, diesem Heroen seine Schwächen spürbar macht, den trifft schnurstracks sein Zorn, erbarmungslos. Und also redet er von Cicely. Es sei vermutlich sie gewesen, die die Gerüchte über AIDS verbreitet hat. Eifersucht, sagt Miles. Cicely war unheimlich eifersüchtig. Sie wollte mich besitzen, hat alles kontrollieren wollen. Und jetzt kann sie nicht begreifen, dass es aus ist mit uns. Darum die AIDS-Geschichten. She doesn't want me to be fucked by other girls. Du kannst einen Menschen nicht besitzen, sonst zerstörst du die Liebe. Ich habe Cicely das dauernd zu erklären versucht, so Miles. Aber sie hat es nicht verstanden. Für Momente ist Miles Davis ein trauriger Held. Schweigt. Schaut in die Ferne. Wechselt das Thema und zeigt aus dem Küchenfenster. Dort oben sind Kind of Blue und Prince. Was, bitteschön? Ach so, Miles Araberpferde. Reiten und schwimmen. Damit hält sich dieser Sorcerer des Jazz fit.
»Was macht ihr morgen Abend?«, fragt Miles.
»Wollten eigentlich möglichst bald heimwärts fliegen.«
»Kommt doch zu meiner Geburtstagsparty. 9 Uhr bei Mr. Chow in Beverly Hills. See you tomorrow.«
»Yes.«